Hörerinnen und Hörer bei Was geht ab in Mordor? Für mich ist es heute eine Premiere, weil ich Technik selber mache. Der Nick ist gerade beim Heurigen Fuchs und macht Aufbau, weil er dort mit Dynamo Mühlschüttel sein 5-jähriges Jubiläum feiert und ja, ist deswegen nicht anwesend. Wem ich aber heute zu Gast habe, und das ist mir wirklich eine besondere Ehre, ist Ilse Kilic. Hallo Ilse.
Hallo Ursula.
Ilse, du, für Leute, die dich nicht kennen, ich habe da ein bisschen über dich geforscht. Ich meine, ich kenne dich ja schon sehr lange, aber was alles du geschaffen hast, ist ja enorm. Vor allen Dingen bist du ja auch eine Kollegin bei Radio Rausch und hast da eine Sendung auf Radio Rausch.
Ja, genau so ist es. Ich habe gemeinsam mit 3 anderen Mitmenschen die Literatursendung Literarische O-Töne. Die 3 anderen sind der Fritz Wittheim, die Eva Schakuba und der Andreas Pavlik. Und wir machen einmal im Monat Literarische O-Töne, sagt es ja schon, lesen Schriftsteller, Schriftstellerinnen Texte sozusagen ein und extra für die Sendung.
Ja, ich bin ja so, ich bin ja eine leidenschaftliche Hörerin eurer Sendung, weil ich da für die Veranstaltungen in der Likörstube immer wieder Leute einlade, die ich vorher bei euch in der Sendung höre. Also es ist eine Bereicherung in vieler Hinsicht.
Das ist schön, danke, freut mich. Ich wollte nur was sagen, wie die Ursula und ich uns kennengelernt haben, weil wir uns ja wirklich schon sehr lang kennen, das war übers Schwimmen. Und das ist sozusagen eine Verbindung, die zwischen uns jetzt schon viele Jahre besteht und die sich eigentlich nach und nach erweitert hat auf Kunst und Literatur und so weiter. Aber sie war meine Schwimmtrainerin. Also eine meiner Schwimmtrainerinnen, die mich zur Perfektion geführt hat sozusagen. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich wirklich gern schwimme.
Ja, danke. Na, das verbindet uns wirklich, das Wasser, weil wir haben uns ja in einem Bad kennengelernt, das leider nicht mehr existiert, im Diana-Bad, wo wir uns immer unterhalten haben. Und im Nachhinein muss ich ja gestehen, hat's was gebracht, dass Schwarz-Blau gekommen ist, weil dadurch haben wir ja wieder uns kennengelernt beim August.
Ja, das stimmt. Also kennengelernt haben wir uns dadurch, aber wir hätten uns sowieso kennengelernt. Also bei dieser vielen Überschneidungen, die es gibt, glaube ich, werden wir uns über kurz oder lang auf jeden Fall über den Weg laufen.
Also hätte es doch nicht Schwarz-Blau gebraucht.
Nein, nicht wirklich.
Okay. Ja, also du bist, ja, bezüglich Schwimmen, du hast mich ja auch motiviert. Du hast vor Jahren den Attersee durchschwommen und da gab es im Standard einen wahnsinnig tollen Artikel, der so genussvoll geschrieben war, der für mich dann motivierend war, da nach meiner Operation mich zu motivieren und heuer teilzunehmen.
Ja, super. Ich meine, es ist eine organisierte Überschwimmung an einer Engstelle natürlich. Also nicht die Länge, sondern die Breite. Und ja, ich habe das ja auch nach einer Krankheitserfahrung sozusagen mit dem Schwimmen so ernsthaft begonnen. Und ich habe das sehr gern gemacht, den Attersee durchschwommen. Es sind jetzt schon viel mehr TeilnehmerInnen. Und ich habe noch das Glück gehabt, dass ich sozusagen in einem kleinen TeilnehmerInnenfeld geschwommen bin. Jetzt würde es mich fast schon ein bisschen schrecken, aber ich bin also weil so viele sind und das ist natürlich beim Reingehen auch ein riesiger Trubel fast schon, weil es ja auch Zeitmessung gibt. Ja, aber du wirst berichten, wie es war.
Ja, nein, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Durchquerung und ja, in Anbetracht der Temperaturen ist immer schön, über Wasser zu sprechen. Ilse, du hast ja irrsinnig viel gemacht und eine ganz tolle Sache mit deinem Lebensgefährten oder Ehemann, das weiß ich gar nicht, der Fritz Wittheim, hast du so einen Verwicklungsroman rausgebracht. Seit wie vielen Jahren geht das schon und wie ist das eigentlich entstanden? Das ist ja
Er erscheint biennal sozusagen und jetzt sind wir beim 15. Band, den wir schreiben, also seit 30 Jahren so circa erscheinen die, also eigentlich ziemlich genau und nicht circa. Aber es kommt mir jetzt auch komisch vor, aber es muss wohl so lang sein, wenn Nummer 15 jetzt erscheint. Naja, entstanden ist es eigentlich durch einen Zufall. Wir haben halt gesagt, also eigentlich hat der Fritz irgendwie damit begonnen, so ein bisschen diese Geschichte zu bearbeiten, die halt irgendwie ein Leben ausmacht. Und dieses Leben, das wir jetzt schon sehr lang gemeinsam führen und da diese Geschichte, die wir uns ja immer wieder auch erzählen, weil ja das irgendwie dazugehört zum Leben, auch die Vergangenheit irgendwie zu erzählen, die haben wir dann so als gemeinsame Geschichte begonnen zu erzählen, gemeinsam zu schreiben einerseits, wobei es ein Regelwerk gibt, das heißt, man darf nichts löschen. Also das ist eigentlich das einzige Regelwerk, dass man nichts löschen darf, weder bei sich noch vom anderen.
Also und was liegt, das biegt, so würde man in der Kartensprache.
Genau. Und auch kann schon kommentiert werden von der anderen Person oder die kann auch dazu schreiben, du, so war das aber nicht oder ich sehe es anders. Aber löschen wäre falsch, weil ja ein Stück Erinnerung immer auch was ist, was nicht 100% stimmt. Also die Erinnerung verfälscht uns ja und verführt uns auch, sie mit Erfindung zu ergänzen, Lücken zu stopfen, zu flicken in dem Erinnerungsvermögen. Ja, so ist das entstanden. Und ich muss sagen, dass Lisa Spalt, die Linzer Schriftstellerin, hat dann gesagt, ihre Edition würde das gern herausbringen. Und wir haben ja auch die ersten Bände in der Edition CH gemacht bei ihr. Die Edition CH gibt es in der Form nicht mehr. Günter Wallaster hat es noch eine Zeit lang nach ihr weitergeführt. Also erscheint der Verwicklungsroman jetzt bei uns im fröhlichen Wohnzimmer und ist trotzdem oder auch auf jeden Fall super, dass wir jetzt am 1. Juli beginnen wir eben den 15. Band so richtig zu überarbeiten gemeinsam.
Wahnsinn. Wollte ich da fragen, ob's also ich kenne das nur aus der Musikszene ein bisschen, dass wenn Musikerinnen Plattenverträge zum Beispiel haben bei irgendeinem Label, dass die dann nicht bei einem anderen publizieren dürfen oder Sachen rausbringen. In der Literatur ist das ein bisschen anders, oder?
Naja, ich kann eigentlich nur von mir sprechen. Bei mir ist es so, dass ich einzelne längere Prosatexte schon immer im Ritter Verlag gemacht habe und auch dort sozusagen ein großes Werk schon habe. Das auch schon, ja, also ich glaube, ich bin alt, also habe ich auch schon viel gemacht. Und das aber sozusagen kürzere, gemeinsame, bildnerische oder visuelle Poesiearbeiten, die sind bei kleineren Verlagen erschienen. Und das ist mir auch wichtig, oder Lyrik eben auch, weil ist mir eben auch wichtig, weil das, weil ich ja doch ganz verschiedene Schreibebenen auch habe und in denen arbeite und das, glaube ich, macht sich jetzt auch gegenseitig, also Konkurrenz ist eh lächerlich, bin ja jetzt kein Star, aber
für mich bist du ein Star.
Ja, dann immerhin, super, in Österreich bin ich ja weltbekannt, hat der Eibel einmal gesagt, also aber danke. Naja, aber das macht sich jetzt auch keine Konkurrenz, das wäre lächerlich, ne? Also das geht ohne weiteres nebeneinander. Aber ich weiß es eigentlich nicht, wie es ist, wenn man wirklich jetzt sozusagen im gleichen sogenannten Genre, also das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen wollen.
Okay, danke, weil mir war das immer so ein Rätsel oder Rätsel, aber wie das eben so funktioniert in der Literatur.
Aber ich bin über beides sehr froh. Also ich bin froh, dass sie kleinere Editionen, dass ich da die Möglichkeit habe, Sachen aus meinem Werk halt zu publizieren und natürlich auch dafür, dass ich beim Ritter Verlag jetzt so viele Bücher gemacht habe und dass das möglich ist. Also ich weiß, wie schwierig es für KollegInnen oft ist, zu publizieren und überhaupt diese Kontinuität zu kriegen. Also habe sicher auch viel Glück gehabt, das ist eh klar.
Ich habe mal gehört, also es sind nicht so, dass die Verlage zu LiteratInnen kommen, sondern dass LiteratInnen ihre an verschiedene Verlage schicken, wo sie denken, dass die könnten Interesse haben. Also es scheinbar nicht so, dass, wie sagt man da, so Talente Guides oder so zu Literaturveranstaltungen gehen und sagen, oh.
Naja, das weiß ich nicht. Also ich, bei mir war es schon so, dass ich es hingeschickt habe. Allerdings habe ich auch viele, ich habe damals, also auch den Ralf Kleber, der damals Lektor war beim Ritter Verlag, den habe ich halt auch gekannt. Also ich habe es nicht ganz ins Blaue, wo ich niemand kenne, geschickt. Einmal auch, das ist aber dann abgelehnt worden. Also es ist nicht, also ich glaube schon, dass man es immer, dass die Initiative von den Verlagen eher selten ausgeht, aber ausschließen kann ich es nicht. Das weiß ich nicht.
Okay. Du bist ja auch Vorsitzende, sagt man, von der Grazer Autorinnenschaft. Und ich hoffe, das heißt Vorsitzende. Und das ist ja auch historisch irrsinnig bedeutend, wenn ich gelesen habe, wer da alle die Gründungsväter und Mütter waren.
Ja, ja, also es heißt Grazer Autorinnen und Autorenversammlung und ich bin eigentlich die Präsidentin. Warum das Präsidentin heißt, ist natürlich was historisch Gewachsenes. Vorsitzende wäre eher die Geschäftsführung, also die, die sozusagen die bürokratische Arbeit machen und das Büro und auch die Organisation und die Kommunikation betreuen. Das mache ich zwar schon auch, aber es ist ein Ehrenamt sozusagen. Und ja, historisch ist, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Verein, der halt auch gewachsen ist und der sich natürlich immer wieder neuen Herausforderungen entgegensieht. Stichwort Subventionskürzungen, sage ich jetzt mal nur. Und dass das natürlich nicht so einfach ist. Aber für mich ist das sehr wichtig gewesen, ich habe ja dort auch im Büro gearbeitet, für mich ist das sehr wichtig gewesen zu erkennen, was sozusagen Zusammenarbeit bedeutet und wie die anderen sind und wie ich bin und auch dieses Miteinander, das muss man lernen. Also ich glaube, das ist nicht was, was uns allen in die Wiege gelegt wird und in der Gesellschaft, in der wir leben, schon gar nicht. Ich glaube, Zusammenarbeit und auch ein solidarisches Verhalten und der Umgang mit Konkurrenz, die es ja quasi immer gibt, das ist was, was man lernen muss, wenn man es können will und man soll es auch lernen, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, es zu können. Und das war für mich ein bisschen das, was die Grazer Autorinnen und Autorenversammlung sozusagen eingebracht hat, auch in dieses sogenannte literarische Feld. Also für mich, ja.
Ja, super. Na, ich hoffe, du bleibst noch lang Präsidentin, Ilse, weil ich finde, du bist eine tolle Person, die dann nach außen vertritt. Ich denke, ich wäre sonst nie auf die Grazer Autorenschaft irgendwie gekommen oder hätte so ein Interesse gehabt, wenn es dich nicht geben würde. Also eine gute Repräsentantin.
Na, ich bin sehr gern und ich habe ja auch sozusagen eine, ich sag manchmal so im Spaß, eine libidinöse Beziehung zur GAF, zur Grazer Autorenversammlung. Erstens, weil ich schon lange dabei bin und zweitens, weil ich auch wirklich viele Leute persönlich halt auch kenne. Also der persönliche Kontakt ist ja jetzt natürlich durch die neuen Medien, E-Mail und so weiter weniger geworden, aber ich kenne doch viele persönlich und das gefällt mir auch gut. Also wen wirklich analog in der Welt als Körper, in die wir alle sind, zu begegnen. Und insofern ist es eigentlich was, was ich sehr gern mache, ja.
Du hast ja auch Texte mitgebracht heute und am Abend liest du ja in der Likörstube und übers Älterwerden. Heute hast du aber da andere Texte mit.
Damit ich nicht also sozusagen das Gleiche zweimal lese, was aber eigentlich auch wurscht wäre, dann kann ich es auch. Aber ja, ich lese mal ein Gedicht, ja. Da geht es ums Älterwerden auch, weil es ja so ist und weil ich mich, ich sage das vielleicht nur, weil ich mich auch viel mit dem Alter und was es eigentlich heißt, weil wir werden ja alle älter, das ist eh klar, habe ich mich viel befasst, weil es eigentlich beginnt ja das mit der Geburt, also kaum bist du auf der Welt, wirst du älter und so eine Zeit lang ist dir noch wurscht. Aber irgendwann sieht man einfach die Veränderungen, die auch gesellschaftlich dazu geschrieben werden und so weiter. Und natürlich auch die körperlichen Veränderungen, die einfach Realität sind. Gut, das Gedicht heißt, die Autorin knurrt ihr Alter an. Was genau knurre ich an, wenn mein Alter gemeint ist? Mich selbst, die vergangenen Jahre, die Geschwindigkeit, die zu Unschärfen führt, im Leben und Denken, auch im Gedicht? Die Frage bleibt offen. Ich glaube, ich knurre aus Liebe zu allem, was knurren kann, also auch zu mir selbst. Nicht nur der Weg ist sein eigenes Ziel. Nicht nur das Ziel ist sein eigener Weg. Welches besitzanzeigende Fürwort passt? Mein eigen, sein eigen, kein eigen. Wie aber knurre ich überzeugend, versöhnlich und klug, auf dass ich nicht zur Plage mich mache, für mich und alle, die ebenfalls knurren. Es gibt ja Gründe, ich weiß. Ich gebe mir Mühe, nicht zu erschrecken, mich und niemand, das Alter sowieso steht in den Sternen, vergebliche Liebe im besorgten Bemühen. Ich spreche vom Jetzt, das sein Morgen nicht kennt, dem Weg, der das Ziel ignoriert, so wie ich. Oder auch nicht. Ich spare mir Sinn oder Unsinn für schlaflose Nächte. Natürlich geht nichts ohne Vergleich. Dafür schuf die Sprache extra den Komparativ. Schneller laufen konnte ich nie. Früher schlief ich besser. Jetzt kann ich mich besser fürchten. Ich bin dabei weniger ängstlich. Ob ich besser dichten kann, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, woran ich das besser erkenne. Manchmal so, manchmal so. Aber das Lügen gelingt mir jetzt besser. Ich denke mir nicht, was ich sage. Ich kann auch besser vergessen. Groll oder Ärger, manchmal auch Menschen, Worte, Nasen und Namen. Ich vergesse auch Pflichten. Manchmal habe ich Glück und niemand bemerkt es. Oder ich habe Pech. Versöhne dich mit der eiligen Zeit, ermahne ich mich. Ich kann sie nicht stoppen, das konnte ich einst. Ich bat den Moment zu verweilen und schon stand er still, solange ich mich um ihn drehte. Vielleicht aber irre ich mich und die Zeit überholte mich immer mit großem Vergnügen, so sehr ich auch flehte. Genug geknurrt, sagt das Gedicht, was soll das Publikum denken? Doch inzwischen hat sich das Knurren vermehrt, die Gründe und Ursachen auch. Mir aber ist in aller Knurrigkeit gemeinsam pfiffig zumute.
Wow, sehr.
Zum Thema Alter, weil es ja manchmal knurrig ist und trotzdem, es ist einfach da.
Ja, ich finde, Knurren ist ein sehr, sehr schön. Ich habe das so bildhaft zu einem Hund, der wohl liegt und in Ruhe gelassen wird und dann zum Knurren beginnt.
Ja, genau.
So ein bisschen assoziiert, weil er eben erschöpft auch zum Teil ist.
Ja, und Knurren ist so, es ist eigentlich so, auch bei den Hunden ja so ein bisschen eine Warnung. Es ist noch nicht das wirkliche, also es passiert noch nichts, wenn man knurrt, es ist noch kein Zubeißen. Und trotzdem ein deutliches Zeigen, dass man was, also dass man einen Unwillen äußert, ja.
Aber hast du nicht auch das Gefühl, also ich bin ja auch schon fortgeschrittenen Alter und ich denke mir, dass für mich das einzig Schöne im Älterwerden ist, abgesehen davon, dass ich das darf. Ich bin im voriges Jahr 60 geworden und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Aber dass man so Geschichte hat und weil du da geschrieben hast, auch über die Erfahrung, dass du das nicht einschätzen kannst, also nicht das Gefühl, dass du aufgrund deiner Erfahrung dann die Wort das Schreiben dann leichter wird?
Das ist schwer zu sagen, weil es ist schwer zu sagen, weil was ist leichter? Also einerseits leichter insofern, ich muss nicht mehr dick auftragen, ich muss mich nicht besonders wichtig machen. Es ist vorbei irgendwie. Also kann jetzt ein bisschen mich auf irgendwas ausruhen. Lorbeeren sind es nicht viel, aber ein paar doch. Und
Moment, Lorbeeren. Weil da habe ich ja nur, was du schon für Auszeichnungen.
Ja,
ein paar
habe ich schon gekriegt, ja. Aber das Ausruhen ist mir eigentlich jetzt unabhängig von den Lorbeeren auch nicht unwichtig, weil ich glaube schon, also einerseits geht's auch nicht mehr, dass ich scharre in den Startlöchern wie ein Wilde. Andererseits nehme ich mir auch heraus, zu sagen, ich will die Sache ein bisschen ruhiger angehen. Ich glaube, das ist schon was ich darf. Das andere ist, glaube ich, ja, es ist, also ob ich jetzt leichter schreiben kann, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses Ungestüme, das ich gehabt habe, das habe ich nicht mehr. Und auch, wenn ich jetzt manchmal Texte von früher anschaue, denke ich mir, naja, ich war ein Wütshändl. Und das hat schon Ungestüm. Ja, also wo ich mir denke, also wo ich eigentlich überrascht bin von mir und das gar nicht so erinnerlich hatte. Also es ändert sich sicher auch das ganze Setting, in dem Texte entstehen. Zugleich weiß man mehr, ich habe mehr gelesen, ich habe mehr geredet, ich habe mehr Leute kennengelernt. Also da ändert sich schon was. Ob das jetzt mit besser, das meine ich, das kann ich nicht einschätzen. Also besser und schlechter, diese Qualitätskriterien, die ja eh in jeder Hinsicht immer wieder diskutiert werden sollten, die sind ja, also die möchte ich eigentlich nicht zur Anwendung bringen.
Ja. Nein, ich habe besser, war vielleicht mir schlecht, aber dass die Sachen dir leichter fallen oder dass du nicht mehr so einen Druck hast, weil ich habe gehört, dass bei vielen oder vor allen Dingen jungen Menschen dann so ein dass die das belastend finden. Und ich denke mir, das könnte ja im Alter dann nicht mehr so sein, aber vielleicht sehe ich das auch falsch.
Keine Ahnung. Also ich glaube, dass für die, die jetzt zu schreiben beginnen oder überhaupt in diesem Kunstbetrieb arbeiten wollen oder gerade damit beginnen, wären manche Sachen eher schwieriger. Weil ich bin ja in einer Zeit reingekommen, wo er große Aufbruchsstimmung war, wo wir eigentlich das Gefühl gehabt haben, wir verbessern da was. Und es hat ganz viele kleine Bewegungen, Initiativen gegeben. Manche gibt es noch, manche nicht mehr, neue müssen entstehen, werden auch entstehen. Aber das ist natürlich mit ganz viel Frustrationstoleranz verwirklicht worden und ganz viel Bemühung. Und das war auch schön natürlich. Und ich glaube, dass das jetzt eine Zeit ist, wo es viel schwieriger ist für kleine Initiativen, sich da einen Raum zu schaffen. Zugleich auch leichter, weil es doch vielleicht mehr Leute gibt, die es versuchen. Also ich glaube, da hat sich schon was verändert. Und ja, ich weiß es nicht. Also es ist schwer zu sagen. Und wenn ich jetzt diese ganzen Förderungskürzungen mitdenke, dann denke ich mir halt schon, also die Gießkanne war halt auch sehr wichtig, weil wo man gießt, bekanntlicherweise, da wächst dann halt auch was. Und wenn man gar nicht gießt, dann ist das schlecht, weil dann wächst halt weniger. Und wenn man halt nur das vermeintlich allerhübscheste Pflänzchen gießt, dann wird halt drumherum wenig wachsen und letztlich wird davon auch das angeblich allerhübscheste Pflänzchen Schaden nehmen, weil wir brauchen einander. Also ich kann niemand alleine tolle Texte oder tolle Kunst machen, das geht nicht. Und also davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, das geht nicht. Ja, und deswegen, ja, egal, gut, also das habe ich jetzt eh schon ausgeführt.
Das hast du sehr, sehr schön ausgeführt mit der Gießkanne. Dann, Ilse, du bist ja nicht nur als Literatin aktiv, du hast ja auch als Comiczeichnerin sehr viele Sachen gemacht und vor allen Dingen auch in Videoarbeiten. Und dann habe ich erfahren, zufällig, dass du auch so in einer Punkband warst.
Ja, so ist es. Also ich habe eigentlich mit dem Fritz und noch mehreren Leuten in verschiedenen Konstellationen, muss ich eigentlich sagen, in der Band Das Fröhliche Wohnzimmer gespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange wir das gemacht haben. Ich weiß nur eins, also es war dann irgendwie zu viel und auch zwei aus unserer Band, die Susa und der Stefan, sind dann woanders hingezogen. Und es war dann irgendwie, wollte man es dann nicht mehr machen. Und ich habe auch gemerkt, ich kann nicht auf allen Sesseln mit meinen Hintern sitzen. Das schaffe ich einfach nicht. Und ein Schlagzeug will ich auch nicht mehr schleppen, muss man so zu sagen. Aber ja.
Die Schlagzeuger sind überhaupt immer am ärmsten, finde ich, nach Konzerten.
Ja, das Abbauen und, na, furchtbar. Aber ich war gar nicht Schlagzeuger. Wir haben ja das Konzept gehabt in der Band, dass jede sich in jedem Instrument eine gewisse Fertigkeit erwerben sollte. Also erwerben im Sinn von erlernen und sich erarbeiten. Und dann halt damit gemeinsam ein Konzept zu machen, wie wir Lieder bauen. Und das war eigentlich eine interessante Erfahrung. Auch wie unterschiedlich wir auf diese Instrumente zugangen sahen, also mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Ja, war interessant und möchte ich auch nicht missen. Ja, also wir haben sicher viele Jahre gemacht und auch durchaus war es ein Gewinn für mich. Und der Stefan Christ spielt ja auch noch, also der spielt jetzt eher bei den Improvisers Sachen mit. Ja, also irgendwie vielleicht machen wir mit, wenn ich 70 bin oder sonst irgendwer aus der Band, habe ich ja schon so den Gedanken gehabt, wir könnten ein Revival und zugleich Abschlusskonzert machen. Schauen wir mal.
Sehr gut. Du hast ja auch mit Fritz Wittern zusammen das Schweinemuseum gehabt. Ich sage gehabt, weil ich einigen Leuten, wenn ich erzähle, die wollen das gleich besuchen, weil die das so toll finden. Dann hat es gesagt, und dann sage ich immer, es gibt leider nicht mehr, aber vielleicht kannst du den Hörerinnen vom Schweinemuseum ein bisschen was erzählen.
Also der Fritz Wittheim und ich haben uns diese Schweinesammlung eigentlich, wir haben begonnen, Schweine zu sammeln, eigentlich aus Zufall, wie halt sowas ist, und dann hatten wir halt sehr viele Schweine. Und der Fritz und ich haben dann, also dann bin ich krank geworden und habe irgendwie, also ich habe Krebs gehabt und habe irgendwie so das Gefühl gehabt, meine Genesung will ich mit einem neuen Projekt beginnen oder halt die Überwindung der Krankheit. Und das war dann das Glücksschweinmuseum in der Florianigasse, und der Fritz und ich haben einen kleinen Laden gemietet, einen ehemaligen winzigen Frisiersalon, und haben unsere 1000 Schweinchen dort ausgestellt. Und entwickelt hat sie dann halt auch nicht nur ein Glücksschweinmuseum, sondern auch so ein Raum der Begegnung. Also wir waren halt dort, und es hat sich irgendwie also wenn wir so zwischen den Schweinen gesessen sind, auch mit den Besucherinnen und Besuchern, hat sich eine Gesprächsatmosphäre verwirklicht, die eigentlich sehr viel möglich gemacht hat. Es wird jetzt nicht an den Schweinen liegen oder vielleicht ein bisschen, aber auch ein bisschen an uns, dass wir da waren. Aber halt schon auch, dass sozusagen, man musste auch nicht immer reden, man konnte sich zwischendurch ein Schwein anschauen, und die sind ja recht possierlich. Also die Schweinchen. Und es waren auch ganz unterschiedliche Schweinchen aus Kunsthandwerkkontexten, aus Zeichnungen und also auch ganz kitschige Schweinchen. Und ja, da konnte man auch ein bisschen in die Gegend schauen und die Schweine anschauen. Also es war eine angenehme Gesprächsatmosphäre, habe ich so zumindest erlebt, auch als Austausch, Ort des Austausches, ja.
Ja, ne, ich war ein paar Mal dort, habe mich dort sehr, sehr wohl gefühlt, und es war immer so eine Bereicherung. Man hat immer wieder neue Schweine entdeckt. Das war wirklich also ein Sammelsurium. Und sind die verschenkt worden oder hat sie die verpackt?
Also ein Teil ist jetzt im Volkskundemuseum, aber das sind halt, also wir haben zwei Museen eingeladen, sich welche auszusuchen, die halt in andere Sammlungen passen. Das Volkskundemuseum hat welche, die in ihre Sammlung passen, ausgesucht, und die zweiten, die welche ausgesucht haben, ist das Rauchfangkehrer Museum, die auch eine Glücksschweinabteilung haben. Dort stehen jetzt welche von uns noch. Sonst haben wir sehr viele auch hergeschenkt, und wir haben ja noch immer viele zu Hause, und eigentlich bin ich ein bisschen dabei, für manche ein neues Plätzchen zu finden, weil ich wollte es dann auch nicht, also ist eh klar, verpackt aufbewahren, da hat auch niemand was davon. Ne? Also wir versuchen von Zeit zu Zeit, welche zur Übersiedlung zu bringen. Ja.
Naja, dann kann man nur viel Glück dazu sagen für die Schweinchen. Die Ilse, du hast ja auch etliche Preise, Canetti-Preis bekommen, den Heinrich-Bader-Preis, und du bekommst nächstes Jahr den Hugo-Ball-Preis.
Ja, so ist es. Nee, es ist lustig, den Hugo-Ball-Preis, den ich da jetzt kriege, also das weiß ich selber noch gar nicht so lang. Und der Hugo Ball ist halt in Pirmasens geboren, und dort wird dieser Preis auch vergeben. Und schauen wir mal, also wie ich Pirmasens erreiche und ob wir da eine schöne Veranstaltung oder was Schönes draus machen können aus dieser Preisverleihung. Also ich glaube, und ich korrigiere nur noch den Namen, es ist der Heimrat-Bäcker-Preis, den ihr gekriegt habt, nur damit, also auch seinetwegen korrigiert ist. Und ja.
4 Sekunden damit.
Ja, 4 Sekunden. Ciao.